Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. Mein Name ist Stefan und wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr vielleicht, dass ich mich neben den Filmen auch gerne mit Literatur beschäftige. Deshalb freue ich mich, in dieser Folge mit der Autorin Tasom Helena Yoon zu sprechen. Hallo Tasom, schön, dass du da bist.
Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein kann.
Tasom, in dieser Folge sprechen wir über deinen Debütroman, Oh Sunny, der im März erschienen ist, doch vorher zu dir. Du bist in Berlin geboren, mit 9 Jahren mit deiner Familie nach Südkorea gezogen und dann mit 17 Jahren alleine nach Deutschland zurückgekehrt, um hier Jura zu studieren. In Korea hast du dich mit traditioneller koreanischer Musik beschäftigt und heute arbeitest du als Richterin am Amtsgericht und bist Buchautorin. Habe ich was Wichtiges vergessen?
Nein, das war eine sehr, prägnante Zusammenfassung.
Obwohl wir heute nicht primär über Filme reden, habe ich schon vorher gefragt, was dein Lieblingsfilm ist, dein südkoreanischer, und du hast geantwortet, Lady Vengeance von Park Chan-wook. Meine erste Frage an dich lautet, was gefällt dir an diesem Film denn so gut?
Ich glaube, an dem Film hat mich zum ersten Mal eine extrem starke Frauenfigur hat mir imponiert. Ich fand den Humor in dem Film toll. Also überhaupt, die Hauptdarstellerin macht sich ja so einen roten Eyeliner, um stark zu wirken. Da werden Konzepte einfach gebrochen, ne? Sie schminkt sich, um stark zu sein oder stark zu wirken und nicht, um schön zu sein. Die Frauen halten da extrem stark zusammen und es werden Begriffe wie Freundlichkeit anders interpretiert. Und da wurde sehr viel gespielt. Und auch, ich weiß nicht, ob du die Szenen noch vor Augen hast, wie sie manchmal da sitzt und sich schminkt oder in den Spiegel schaut und in Anlehnung an so Mandonnenfiguren wird sie da abgebildet oder aufgenommen, filmisch. Und all diese Spielereien haben mir sehr gut gefallen. Und es war eine sehr weibliche Sicht auf die Dinge, fand ich. Und das fand ich sehr stark.
Ja, aus dem, was du jetzt gerade erzählt hast, hat es mich einerseits nicht überrascht, dass du den Film genannt hast, aber dadurch, dass du auch als Richterin arbeitest, habe ich dann doch überrascht. Also ich finde, da werden eigentlich die beiden Seiten so gut vereint, oder deine beiden Aktivitäten. Denn wenn man jetzt dich als aus dem Jurastudium oder als Richterin kennt, ist es ja überraschend, dass du den Film gewählt hast, weil es geht ja ziemlich viel um Selbstjustiz, etwas, was man ja eigentlich von staatlicher Seite vielleicht nicht so möchte. Wie beurteilst du denn diesen Aspekt des Films?
Ja, also ich glaube, der Film zeigt ja auch im Grunde, dass Selbstjustiz einem ja gar nicht so viel bringt. Also das, was die Leute dazu bringt, Selbstjustiz auszuüben, ist wahrscheinlich, dass deren, also in diesem Film zumindest, ist ja, dass deren Gefühl von Gerechtigkeit nicht hergestellt wurde und auch ein Gefühl von, also sie wollen Rache im Grunde da ist eigentlich hinter der Rache ist die Hoffnung darauf, dass man sich erleichtert fühlt und erlöst fühlt, aber so sehe ich den Film am Ende nicht unbedingt. Und dann ist es auch wahrscheinlich ein Appell an die Gesellschaft, eine Gesellschaft muss natürlich auch dafür sorgen, dass auch im System, dass Gerechtigkeit herrscht. Und wenn wir da nicht abgeholt werden, es ist ja auch immer unser gutes Recht, als souverän zu agieren und ein nicht mehr funktionierendes System abzuwählen oder umzuändern. Deshalb finde ich gar nicht, dass das so sehr auseinanderfällt.
Weil in dieser ganzen Rache-Trilogie werden die ProtagonistInnen ja eigentlich durch das, was sie tun, nie so richtig glücklich. Das stimmt schon, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Einfluss für dein Buch war, dieser Film, aber welche Bücher und Filme waren denn Einflüsse für das, was du in Oh Sunny geschrieben hast? Also gab es da irgendwie Vorbilder oder Sachen, die dich beeinflusst haben?
Ja, ich denke, ich wollte eine sehr, sehr weibliche Perspektive haben und die habe ich wahrscheinlich dadurch habe ich mir erträumen können oder überhaupt darüber nachdenken kann, dass ich eine weibliche Perspektive haben möchte, weil ich dann angefangen habe, Bücher von Autorinnen zu lesen, die den Fokus auf eine weibliche Protagonistin gelegt haben oder auch Filme gesehen habe, wie eben diesen einen Film. Jetzt fällt mir auf die Schnelle überhaupt gar kein gar nichts ein. Also die Wand von Marlene Haushofer war auch sicherlich so Grundlage, aber nicht so sehr, dass ich mich jetzt explizit damit auseinandergesetzt hätte. Ja.
Dann, ja, es ist eigentlich interessant zu wissen, wie es denn dann zu der Entscheidung kam, das Buch zu schreiben. Also was in dir hat das denn dann ausgelöst, dass du eben ja diesen Wunsch hattest oder dieses Bedürfnis, das Buch ja zu schreiben?
Also, das ist ja, das ist leider ein bisschen enttäuschend. Ich wollte einfach immer gerne schreiben und ich wollte eigentlich gerne, mein Fokus war auf die relativ präzise und lange Analyse von einzelnen Situationen, die ich gerne beschreiben wollte. Und deshalb hatte ich 2019, als ich als Richterin auf Lebenszeit ernannt worden bin, mich für eine berufsbegleitende AutorInnenschule beworben und habe dann den Platz bekommen. Und deshalb habe ich dann einmal im Monat für 20 Monate diesen Schreibkurs absolviert. Und weil ich immer gerne schreiben wollte und mehr damit zu tun haben wollte, aber so großartig einen Plan, dass ich einen Roman schreiben wollte, hatte ich in dem Moment gar nicht. Und so habe ich auch eigentlich mehr kurze Prosa, also so Erzählungen, Kurzgeschichten geschrieben. Und ich hatte aber, wie das so ist, mir den Aufbau dieses Ja, dieser Ausbildung gar nicht so richtig angeschaut. Und das letzte Semester war eben eine Romanwerkstatt. Und dann war ich auf der Themensuche und habe hier und da mal geschaut und welche Charaktere mir einfallen würden, die von denen ich glaube, dass es erzählenswert ist. Und dann kam ich ja darauf. Und habe das dann im Grunde deshalb sehr locker angegangen, weil ich gar nicht so zuerst den Drang dazu hatte, diesen Roman fertig schreiben zu wollen, sondern es war eher eine Übung in einer Werkstatt. Und da waren es auch mehrere verschiedene Ideen, bis ich dann genau diesen Kurs absolviert habe und danach ein, zwei Monate, ein paar Monate nichts gemacht hatte und dann überlegt habe, vielleicht sollte ich diesen Roman wirklich mal schreiben. Und wollte ja auch am Ball bleiben und was schreiben. Und deshalb habe ich dann den angefangen zu schreiben.
Und hast du gern geschrieben? Ich habe nämlich schon mal den Satz gehört, der hat mir ganz gut gefallen von einer Autorin, die gesagt hat, sie liebt, was geschrieben zu haben, aber nicht das eigentliche Schreiben. Also wie war das bei dir?
Ja, ich könnte das nahezu unterschreiben. Ich glaube, der Prozess des Schreibens an sich ist ja auch manchmal sehr qualvoll. Da setzt man sich an den Schreibtisch und muss irgendwas schreiben und hat eine Situation im Kopf, kann aber dann nicht Satz für Satz das ordentlich und präzise ausdrücken, was da gerade passiert. Ich habe mich lange schwer getan und brauchte diesen Kurs auch, um eine Routine zu entwickeln, wie ich schreibe. Und das war aber der Kurs war richtig gut für Anfänger innen. Und was ich da gemacht hatte, war, dass ich morgens die sogenannten Morgenseiten geschrieben habe, also ein Stream of Consciousness Writing. Und ich habe ja alles aufgeschrieben, was mir in den Sinn gekommen ist, einfach ohne Filterung. Und das hat dann dazu geführt, dass ich später, also ich habe mich dann da fast immer zweimal am Tag hingesetzt und geschrieben, einmal eben dieses Stream of Consciousness Writing und dann das Schreiben am Text selber, dass ich mich dann auch, bin ich ähnlich rangegangen und ich hatte weniger Hemmungen dann da zu schreiben. Ja.
Ja. Und wie lange hast du an dem Buch dann gearbeitet,
Ja.
insgesamt?
Das sind dann 2022 bis 2024, 3 Jahre waren es dann.
Ja, ich frage dich nachher noch, oder vielleicht willst du noch was über deine vielleicht nächsten Projekte sagen, deswegen können wir uns fürs Ende aufheben als kleinen Teaser, ob du das nochmal machen möchtest. Jetzt habe ich überlegt, ja, wie gehen wir das Buch denn an? Also es geht natürlich, oder was heißt natürlich, es geht um die namensgebende Protagonistin Sunny. Ich finde es ganz gut, wenn du quasi das Buch zusammenfasst. Quasi, dann kannst du ja so ein paar Schwerpunkte setzen. Also wenn du das Buch beschreiben müsstest, worum geht es denn in O Sunny?
Es geht um eine Person, die Schwierigkeiten hat, sich selbst zu erkennen oder die hadert mit sich selbst. Und weil sie das Gefühl hat, es sind von der Umgebung sehr viele Erwartungen und Projektionen, die auf sie gestülpt werden und denen sie so schlecht entkommt, taucht sie im Grunde unter und geht in eine Turnhalle. Und in dieser Turnhalle versucht sie, aus dieser Turnhalle heraus versucht sie ihr Leben durch sehr viel Alleinsein zu regeln. Sie hatte mit 16 eine Abtreibung und das hat sicherlich ihr Verhältnis zu ihren Eltern und ihrer Umgebung geprägt, weil sie damit nicht so sehr, hat sie nicht gesprochen. Und dann geht sie in diese Turnhalle, weil sie dort eine Freundin hat, der sie in ihrer Kindheit 3 Jahre zusammen gelebt hatte. Und die sucht sie auf, weil sie bei ihr quasi Zuflucht finden will, bekommt auch eben dann diese Unterkunft in der Turnhalle, aber muss dann von dort aus alleine schauen, wie es weitergeht. Das ist eine Person, die eben, es handelt von einer Person, die damit ringt, mal so sein zu dürfen und gemocht zu werden. Also sein zu dürfen, wie sie ist, und gemocht zu werden dafür, wie sie ist.
Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das ist ja, durch das, was du gerade beschrieben hast, es ist ja so eine Art Coming-of-Age-Geschichte, aber aus Sicht einer 26-Jährigen, also quasi so ein bisschen, ja, vielleicht 10 Jahre zu spät oder so. Und das, finde ich, ist schon vielsagend eigentlich, dass man irgendwie sich dann vorher nicht die Zeit genommen hat, sich mit eben, ja, gewissen Sachen, Problemen und, ja, seinem Leben auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist das jetzt eine Frage, die du schon häufig bekommen hast, denn meine erste Annahme war, als ich das Buch in den Händen hatte und dann ja reingelesen habe, dass es in dem Buch um dich geht. Und weil Sunny auch Jura studiert hat. Und dann habe ich gemerkt, dass H eigentlich mehr zu deinem Leben passt, was ich gerade am Anfang quasi erzählt habe, ne? Dass du ja quasi auch in Deutschland geboren bist und wieder nach Korea und dann wieder nach Deutschland zurück. Das passt dann eher zu der Erfahrung, die H gemacht hat. Und deshalb möchte ich gerne wissen, wie viel steckt denn von dir in dem Buch? Oder ist das schon eher eine sehr fiktionalisierte Form von vielleicht deinen Erfahrungen oder so?
Ja, also es ist, ich könnte keine Biografie in diesem Buch meiner eigenen zuschreiben. Ja, das stimmt. Ich habe Sunny Jura studieren lassen, eigentlich der Bequemlichkeit halber, weil ich wollte gerne, dass Sunny einige Überlegungen hat, gerade in Bezug zur, vielleicht kommen wir dazu noch, zur Auseinandersetzung mit der Friedensstatue, um die sie sich dann kümmern soll. Und indem sie dann eben über Genehmigungsprozesse hinsichtlich der Statue nachdenkt, hielt ich das für angemessen, dass sie darüber vielleicht mit einem Blick einer Juristin draufschaut. Also zumindest eine, die das erste Staatsexamen hinter sich gebracht hat. Nee, das jetzt, ja. Das war es eigentlich. Mehr ist da gar nicht so sehr an Parallelität. Und genau, bei der ich habe letztlich versucht, eine Form von koreanischer Diaspora in diesem Buch abzubilden. Und es gibt durchaus Personen, die in Deutschland gelebt haben, dann nach Korea gegangen sind und auch in relativ jungen Jahren wieder zurückgekommen sind, meistens aus ähnlichen Gründen wie ich, weil sie eben da in Korea nicht gut Fuß fassen konnten oder weil sie auch in Korea schon längst auf der deutschen Schule waren. Also jedenfalls ist das, also meine Biografie so, es gibt davon sicherlich nicht viele, aber dann, wenn man bei den KoreanerInnen hineinschaut, dann doch gar nicht so wenige. Und deshalb hielt ich das für eine Biografie, die valide ist, die man auch hineinbringen könnte. Bei H und auch bei dem Vater von Sunny wie auch bei der Mutter von Sunny, die haben ja alle ihre eigenen Erfahrungen mit der koreanischen Gesellschaft gemacht, mehr oder weniger, also in unterschiedlichen Phasen des Landes und auch mit unterschiedlichem Outcome. Und ich glaube, was ich da versucht habe zu analysieren, war, wenn man mit einer Gesellschaft hadert, ist es möglich, aus diesem System herauszugehen und von außen auf dieses System Einfluss zu üben, beziehungsweise sich mit diesem System auseinanderzusetzen. Das waren Überlegungen, die ich hatte, weshalb ich da im Grunde experimentiert habe.
Für die koreanische Kultur, was vielleicht dann so ein verbindendes Element ist, oder spielt ja eine große Rolle in dem Buch, ist ja das Chuseok-Fest, was man ja, ne, zumindest durch diese K-Wave kennen ja das viele hierzulande jetzt auch. Und das ist ja so ein bisschen, so handlungstreibend oder handlungsauslösend eigentlich für das, was dann in der Turnhalle passiert. Also, wenn ich mich richtig erinnere, passiert dann eben diese Entscheidung auszuziehen am Chuseok-Fest. Und auch da spielt das auch etwas irritierende Cover für mich, spielt eine Rolle für diesen Tag. Denn auf dem Cover, das ist ja so in rosa gehalten und da sind Weintrauben drauf, glaube ich, oder?
Ja.
Und es sieht sehr fröhlich aus und farbenfroh. Und diese Weintrauben spielen auch an diesem Tag, den du da beschreibst, am Chuseok-Fest eine Rolle. Wie kam es denn, dass diese Weintrauben auf das Cover kamen?
Es sind ja Weintrauben, die werden zu Medizinbällen. Ja. Und das
habe ich nicht erkannt.
Und das sind zwei Objekte im Buch, an denen Sunny sich aufhängt und mit denen sie sich auseinandersetzt, eigentlich überdimensioniert auseinandersetzt. Und ja, deshalb kam die aufs Cover, weil sie, ich glaube, die Weintrauben sind wahrscheinlich so der erste Teil des Buches, mit denen sie dann, also an denen sie dann eine Auseinandersetzung ausmacht, und die Medizinbälle dann im zweiten Teil, wenn sie in der Turnhalle ist, da setzt sie, also, oder arbeitet sie sich auch an Medizinbällen ab. Und genau, das bildet sich da dann wieder ab auf dem Cover.
Es geht bei dem Weintrauben, wenn ich mich richtig erinnere, in der Szene darum, dass dieses Chuseok-Fest ist und die Frauen oder eben zumindest Sunny da die Aufgabe zukommt, dass sie eben ja den Gästen etwas serviert, eben diese Weintrauben. Und dann ja kommt es eben so ein bisschen zum Bruch mit ihren Eltern. Und kann man denn sagen, oder also vielleicht die Frage, geht es denn in dem Buch um die koreanische Erziehung oder um eine koreanische Erziehung? Also würdest du sagen, dass diese Erfahrung, die Sunny da macht mit dieser Elternbeziehung, also könnte auch irgendwie sagen, vielleicht ist es das Erbe des Konfuzianismus in Anführungsstrichen, also dass dann immer noch so die Ahnen, der Vater, die Eltern, die Älteren so quasi, ne, in dem Falle dann bedient werden und quasi nicht hinterfragt werden dürfen und so weiter. Aber sind das denn Erfahrungen, die jetzt im Speziellen Sunny macht, also deine fiktive Figur, oder würdest du sagen, das ist eine Erfahrung, die eben sehr, sehr viele KoreanerInnen gemacht haben?
Wie soll man sagen, es sind sicherlich nicht alle koreanischen Familien so, aber es sind schon auch viele koreanische Familien so. Das Schwierige daran ist immer, weil es gibt natürlich ähnliche Familien auch in Deutschland, und deshalb würde ich mich missverstanden fühlen, wenn man meinen würde, ich würde jetzt über die koreanische Erziehung sprechen. Und ich habe auch gar nicht versucht, so eine Art idealtypisches Bild einer koreanischen Familie in Deutschland zu zeichnen, sondern mir ging es eher eben um eine Person, die hier und da mit Erwartungen konfrontiert ist, und leichter für mich zu beschreiben, wenn sie, also ich würde wahrscheinlich nicht, weil ich wüsste den Mehrwert nicht, eine weiße Person als Protagonistin nehmen, sondern schon auch eine eben migrantische, asiatisch gelesene Person nehmen, immer, und versuche dabei auch im Grunde diese Geschichte auch für sich stehen zu lassen. Ja, weil ich nicht denke, also ja, man kann es ja im Grunde übertragen auf alle Ethnien, Kulturkreise. Es gibt eben strenge Eltern, Und sicherlich hat das, also der und jede, ja, jede Erfahrung auch der Eltern im Individuellen machen ja was aus bei der Erziehung. Und hier war es dann eben die Erfahrung der Mutter, die als Krankenschwester nach Deutschland gekommen ist und viel dafür, also hart gearbeitet hat, um Sunny das Leben so zu ermöglichen, wie sie es ihr ermöglicht hat. Und genau, und dessen Tochter ist Sunny nun mal. Ja.
Ja, also die diese Stellen, wo es dann eben um diese Verallgemeinerungen geht, ne? Also man kann sagen, Alltagsrassismus, der ja asiatisch gelesenen Menschen dann ja in deinem Buch ja auch den die quasi erfahren müssen. Das sind Stellen, die ich ziemlich gelungen fand, weil die dadurch, dass man so nah an Sunny dran ist eigentlich, und man diese Figur so nachvollziehbar, also man versteht sie halt so gut wie in dem, was sie da tut und wie sie das tut, weil man ja auch quasi erstmal nicht viel anderes angeboten bekommt. Trotzdem, wenn man dann in ihre Haut steckt, versteht man, also findet man diese Szenen, und du hast sie, glaube ich, auch so vielleicht oder vielleicht so intendiert, dass die so ein bisschen lustig und absurd wirken, weil es ja teilweise so dämliche Fragen und Behauptungen sind, also ich meine, Sachen, für die man sich dann irgendwie auch ein bisschen, wenn man es liest, so schämt. Also quasi, ne, dass, wenn ich ein paar aufzähle, sowas wie, dass sie in einer Bar ist und dann wird sie angesprochen mit, hey, bist du nicht Joy? Du siehst ja fast genauso aus wie sie, und dann reagiert sie auch so schnippisch darauf, und das sind ja total, also das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, merkt man schon, dass es das eigentlich total doof ist, aber ja, dass die Erfahrung vielleicht auch, ja, viele Menschen schon mal gemacht haben. Oder eben so Sachen wie, Sunny, ist das dein richtiger Name? Und dann die Frage umgekehrt wird, ja, was ist denn dein richtiger Name? Und dieser furchtbare Satz, der danach kam, ich habe überlegt, aus welchem Land du kamst, ich war nämlich auch schon mal länger in Thailand, diese Sachen. Hast du die denn, weil ich sie jetzt gerade so als lustig beschrieben habe und so absurd, hast du die denn so intendiert, oder wie bist du da an diese Szenen rangegangen?
Also da muss ich ja gar nicht so weit tatsächlich. Da kann man aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen und auch aus dem, was man sich so im Freundeskreis erzählt. Es ist tatsächlich nicht, ja, es ist diese Absurdität dessen erscheint, glaube ich, in dem Moment auch so groß, weil in diesem Buch, weil ich das aus ihrer Sicht geschrieben habe. Denn also durchaus passiert das, ist das ja etwas, was asiatisch gelesenen Personen immer mal wieder passiert, also auch zuhauf. Und dann auch, also wenn man es dann ungefiltert und das jetzt Personen erzählen würde, die da so unbedarft rangehen würden, würde eher eine Verteidigungsstrategie dann ja auch auftauchen. Also hat er doch gar nicht so gemeint, oder ja, die hat sich doch nur interessiert, das war ja nur neugierig oder sowas, wo man sich dann ein zweites Mal dann auch wiederum vom Kopf gestoßen fühlt. Und für Sunny als asiatisch gelesene Person ist das nun mal ihr Alltag. Und auch eben, ja, was erzähle ich damit? Ich erzähle damit zum einen eben auch genau das Überstülpen von Erwartungen von anderen Personen, gegen die sie sich ja erstmal wehren muss, auf die sie erstmal zu reagieren hat. Sie muss also immer sich irgendwie durch Schichten kämpfen, um als eine Person wahrgenommen zu werden, auf deren Einzelheiten und Eigenheiten, Individualitäten man vielleicht auch mal ja, eingehen kann. Und auch ja, ihre migrantische Erschöpfung, die sie damit mit sich trägt, weil sie eben, also das sind ja immer noch ich sag mal, positivere Konfrontationen. Und dennoch erschöpfen sie einen. Es kommen ja auch durchaus gemeinere Dinge, aber das war ja jetzt eher sowas wie eine Art Mikroaggression oder Alltagsrassismus, die ich da beschrieben habe.
Erschöpfung als Stichwort für die Turnhalle, denn die Turnhalle, wenn man so drüber nachdenkt, ja, was passiert in der Turnhalle? Ich hab an Turnhallen keine besonders guten Erinnerungen, weil ich habe nie besonders gern Sportunterricht gemacht. Deswegen habe ich den irgendwie nur, so, kann ich, kann, konnte man sich das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, jeder und jede kennt eben diese Art von Turnhallen. Also die ist natürlich, was heißt natürlich, die ist fiktiv, weil ich weiß, dass der Korea-Verband, auf den du dich ja vielleicht so ein bisschen lose beziehst wegen der Statue Ari, dass der keine Turnhalle hat, oder vielleicht irre ich mich da auch, aber ich glaube, das ist in Moabit, da gibt es, das bietet sich da nicht an. Trotzdem, ne, also ein fiktives Element, was uns dabei super bekannt vorkommt und was, finde ich, durch diesen, ne, Erschöpfung und durch diese, durch das, was eigentlich da drin stattfindet, nämlich eben, ja, man wird da eigentlich gehetzt, man muss da etwas tun, zumindest in der Schule, man powert sich da aus und man hat eben eigentlich keine Zeit, sich auszuruhen. Das finde ich eigentlich einen guten Kontrast. Aber nochmal zurück zum Korea-Verband. Also, na, es ist wie so eine Abfrage, aber ist es denn der Bezugspunkt gewesen? Weil die Startuhr, die es in Moabit gibt, ich meine, das ist ja, finde ich, schon ein klarer Bezug eigentlich zu dem Verband.
Ja, also den Korea-Verband habe ich nicht im Sinn gehabt. Hm. Und ich hatte auch keine Interaktion mit dem Korea-Verband. Ich habe Informationen auf deren Website gesehen zur Statue und habe auch die Statue nur einmal ganz zu Beginn meiner Recherchen einmal aufgesucht. Sinn dahinter war, dass ich nun mal ein fiktives Werk schreibe und das war auch nicht gemeint als eine Art politisches Statement. Sondern tatsächlich fand ich einfach die Statue und die gesamte Debatte um diese Statue herum passend für die Emanzipation und die Auseinandersetzung Sunnys mit ihrem Leben und ihren eigenen Problemen, dass sie sich daran abarbeiten konnte, als eine natürlich extremere Verdichtung, viel, viel extremere Verdichtung all ihrer Probleme oder einiger ihrer Probleme und die Auseinandersetzung um die Statue herum, aber auch wieder sehr viel eben mit der Diskrepanz zwischen Sunnys Selbstbild und dem, was sie im europäischen, in ihrem deutschen Umfeld, wo sie sich ja nun mal heimisch fühlt, aber auch gleichzeitig was zu einer Befremdung führt, wo, dass sie sich demselben Muster ausgesetzt fühlt. Das war, passte einfach gut hinein. Und deshalb habe ich diese Statue auch gewählt als Ort oder als, genau, als Objekt ihrer Auseinandersetzung.
Also vielleicht nochmal für den Kontext, für die Leute, die zuhören, das vielleicht nicht so genau wissen, weil sie nicht in Berlin wohnen oder so. Kann ja auch vorkommen, dass man nicht in Berlin wohnt. Also die Statue steht im Moabit und weswegen ich nach dem Korea-Verband gefragt habe, ist, weil die Statue betreuen. Also die setzen sich eben für den Halt der Statue auch ein, weil es immer wieder quasi auch angeheizt durch die japanischen Auslandsvertretungen. Dazu kommt, dass eben auch die Berliner Stadtregierung da eben dafür eigentlich sorgen möchte, dass die Statue eben nicht mehr im öffentlichen Raum Bestand haben kann. Und die Statue, wenn man sie beschreiben müsste, ich war auch länger nicht mehr da, muss ich sagen. Aber das sind zwei Stühle und ein Stuhl ist leer und auf einem Stuhl sitzt Ari, also eine junge Frau, die in einem Hanbok gekleidet ist, also einem traditionellen koreanischen Kleid.
Ja.
Das beschreibst du aber auch in dem Buch. Und genau, die Statue soll eben an die sogenannten Trostfrauen erinnern, also ein Euphemismus. Das sind Frauen, die einem Kriegsverbrechen zum Opfer gefallen sind, nämlich von der japanischen Regierung, also von den japanischen Militärs quasi, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs verschleppt wurden in ganz Asien. Es waren auch nicht nur koreanische Frauen, sondern eben Frauen aus ganz Asien. Man spricht bis zu 200.000 sogenannten Trostfrauen, die dann in Bordellen zur Arbeit verpflichtet wurden, also zur Zwangsarbeit da sich eben den Männern anbieten mussten, unter falschen Versprechungen hergelockt wurden, entführt wurden und so weiter. Also ganz tragische Geschichten natürlich. Und dieses Denkmal steht, sage ich mal, nicht nur für diesen Tatbestand der Trostfrauen, sondern soll eben ein Denkmal für die Opfer von die weiblichen Opfer von Kriegsgewalt allgemein sein. Das ist auch eigentlich der wichtigste Punkt, den man eigentlich dazu machen möchte, dass die Statue weiter Bestand hat. Vielleicht kannst du das aber auch noch besser ausführen. Ich habe es jetzt versucht, mal zusammenzufassen.
Nee, das fand ich auch wiederum sehr präzise und passend. Wenn ich noch ergänzen kann, es gibt mehrere dieser Statuen. Allein in Korea gibt es mehrere Standorte. Tatsächlich habe ich die allererste Statue davon in Korea gesehen, an einem Platz. Und Auch in Deutschland gibt es einige Standorte, soweit ich weiß. Und eben in Berlin. Und die Statue in Berlin wurde von dem Korea-Verband auch aufgestellt und auch weiter betreut. Und soweit ich weiß, wird sie auch derzeit noch geduldet und die jetzige Duldungszeit läuft Ende September aus.
Genau, ja. Also, wenn ihr euch informieren wollt, klickt am besten beim Korea-Verband rein. Ich glaube, da gibt es regelmäßig auch Filmscreenings tatsächlich. Da gibt es Dokumentationen, habe ich schon zwei gesehen über eben über diese Trostfrauen. Und die waren immer, ja, sehr lohnenswert auf jeden Fall. Also werde ich in den Shownotes auch verlinken. Hm. Und in deinem Buch geht es eben um einen Korea-Verein, glaube ich, nicht näher benannt wird, oder? Also
ja, koreanischer Kulturverein.
Genau.
Berlin, ja. Koreanischer Kulturverein Berlin e.V. oder so habe ich, genau. Glaube ich, genannt, ja.
Ja, ja. Hm. Und da gibt es eben auch, geht es eben auch um den Erhalt dieser Trostfrau, die es ja dann auch in der Realität existiert, die. Und weswegen ich jetzt den Vergleich zu Lady Vengeance gezogen habe, ist, weil du da auch eben von so einer Geschichte geschrieben hast. Also es gibt eine Geschichte von einem 16-jährigen Mädchen, welches dann eben mit Geschenken dazu gebracht wurde, mitzugehen mit den Japanern und dann eben in einem dieser Bordelle arbeiten musste. Und dann schreibst du, das ist ein furchtbar, also die Protagonistinnen in deinem Buch sagen quasi, dass es ein furchtbarer Tag für dieses Mädchen war, doch für die Männer, die werden wahrscheinlich nicht mehr daran gedacht haben. So, und das ist ein Element, was ich eben dann vor allem aus dem Film auch zitiert habe, dass man quasi eine Tat hat, die quasi unterschiedlich gewichtet ist. Und das ist ein Element, was sich in deinem Buch auch ein Stück weit durchzieht, also so ein bisschen die Perspektive von anderen und auch verstehen, ja, was quasi die Dispositionen von Menschen sind und mit was für Erfahrungen die eigentlich ins Leben reingehen. Ich kann mal länger ausholen, wenn du willst, was ich beim Lesen was meine Leseerfahrung war.
Ja, sehr gerne.
Also ich habe mich dann irgendwann an einem Punkt gefragt oder immer mal wieder gefragt, mag ich Sunny überhaupt? Also ist es eine Person, die mir sympathisch ist? Weil man immer wird ja quasi gezwungen, mit ihr Zeit zu verbringen. aber natürlich verstehen wir auch, warum sie so ist. Trotzdem ist man ja immer so, eigentlich dann wie die Eltern, so auf ihre Außenwirkung bedacht. Ja, warum hat sie sich denn jetzt so verhalten? Sie hätte es ja auch diplomatischer lösen können in vielen Situationen in dem Buch. Also es wirkt manchmal sehr befremdlich, gerade weil wir eben wissen, was sie durchmacht, was ihre Gedanken sind, aber ihre FreundInnen wissen das ja nicht so. Und dann bin ich aber dem Buch ein bisschen auf den Leim gegangen, weil ohne jetzt, dass wir wollen jetzt das Ende nicht unbedingt spoilern, aber es kommt dann schon eben viel darauf an, weil es geht ja auch viel um, dass sie durch ihre Eltern, hat sie ja die Flucht angetreten und deshalb verarbeitet sie eben viel, was damals gelaufen ist und generell denkt sie viel über ihre Ex-Beziehung nach, über diese Abtreibung. Mhm. Und dann ist so ein eigentlich zentraler Satz ist so ein Stück weit, man hat sich vielleicht nicht richtig verhalten, aber ich habe keine Schuld. Und ich habe mir das so übersetzt, dass viele der Menschen in dem Buch, auch Sunnys Eltern, sich vielleicht nicht richtig verhalten haben, aber irgendwie ja trotzdem ihr Bestes gegeben haben. Und das fand ich irgendwie so eine Perspektive, die ich dann am Ende eingenommen habe. Und dass es gar nicht so sehr darum geht, ja, mag ich sie jetzt oder hat sie Fehler gemacht, wie muss man das beurteilen, sondern dass man sich eben in diese Position reinversetzt und dann anerkennt, und das tut Sunny ja dann vielleicht am Ende auch, dass sie ja genau das eben begreift, dass man quasi, dass wir alle nicht perfekte Menschen sind und niemand das mit Absicht getan hat. Trotzdem zu diesem Satz, der, glaube ich, auch so im Buch drinsteht, also nicht richtig verhalten, aber keine Schuld tragen. Wann ist der Satz denn gültig? Weil der ist ja nicht immer gültig, oder?
Nee, würde ich auch nicht sagen. Und ich würde auch nicht meinen, dass, genau, ich glaube, hier sind kaum allgemeingültige Dinge drin in dem Buch. da müsste ich nochmal länger drüber nachdenken, wenn ich was Allgemeingültiges hätte schreiben wollen. Wann ist der gültig? Also ich kann höchstens sagen, zumindest in dem Fall, bei was Sunny betraf, was ihre Abtreibung betraf. Ich glaube, ich wollte, es war nicht meine Intention, Sunny begreiflich zu machen. Es war auch nicht meine Intention, Sunny liebenswert darzustellen. Ich selber habe beim Schreiben manchmal auch, es gab eine Phase, gerade in der mittleren Phase des Buches, in der ich kurz extrem auch genervt war von meiner Protagonistin. Dann habe ich zwischendurch auch gedacht, vielleicht habe ich sie mir zu hermetisch gebaut. Die kommt ja gar nicht aus sich raus. Und wie kommt die denn mal aus sich raus? Und das waren auch Überlegungen, die ich selber eben hatte. Sie spiegelt sich ganz viel über Überlegungen über andere Personen oder auch eben über die Überlegungen, die sie zu der Statue hat. Zum Beispiel sagt sie selbst da auch schon, warum gönnen wir es den Personen nicht, die solchem Verbrechen zum Opfer gefallen sind, dass sie vielleicht auch einfach ganz unliebsam am Ende sind. Also sie macht sich diese Gedanken schon. Warum verlangen wir von einem Opfer auch noch, dass sie engelsgleich sind? Und Sunny, die muss nicht ein Opfer sein. In dem Moment ist sie aber erstmal Opfer ihrer Umstände. Und sie hat einfach extrem viel zu bekämpfen, dadurch, dass sie sich selbst gar nicht zugesteht, wer sie selbst sein könnte und wie sie selbst, also zu welchen Werten sie stehen möchte und wie sie zu anderen Menschen sein möchte. Also sie hat da immer wieder einen Konflikt zwischen sich selbst und den Erwartungen anderer. Und ich meine, das macht ja jemanden auch einfach extrem mürbe. Und wie kann diese Person, die immer wieder versucht, nach außen perfekt zu sein, das ist ja schon vorprogrammiert, dass sie das ohnehin nicht durchziehen kann und im Übrigen auch darüber sehr viel Wut und Gefühle des Nachtragens der anderen Person gegenüber einfach mit sich herumträgt. Und das sind wahrscheinlich alles Eigenschaften, die am Ende jemanden recht unbequem machen lassen aus der Sicht von außen. Aber genau, es wird ihr auch nicht unbedingt leicht gemacht. Ne? Also sie hat nicht unbedingt den Raum, um sich entfalten zu können. Den muss sie sich erstmal erkämpfen oder erarbeiten. Und deshalb war das für sie eigentlich ein Glücksgriff, in diesen sehr abgeschlossenen, leeren Raum der Turnhalle zu gehen.
Ja, also mit, dass sie es nicht immer leicht hatte. Ich meine, das führe ich tatsächlich jetzt vor allem auf die Elternbeziehung zurück, die sie hat, weil da spielt ja das Wort Scham so eine ganz, also kommt häufiger vor, ist so ganz zentral irgendwie und sie hat ja damit sich zu kämpfen, was für eine Person sie überhaupt ist. Und das irgendwie, na, habe ich am Anfang gemeint, ist ja schon bezeichnend, dass dieser Prozess, den man normalerweise vielleicht früher durchmacht, nämlich eben als Teenager, dieser Coming-of-Age-Aspekt, dass man quasi ne, irgendwie so eine Wandlung durchmachen muss und dann danach gestärkt da rausgeht. Und sie hatte dann irgendwie aufgrund eben der Druck ihrer Eltern und auch des harten Studiums sicherlich eben eigentlich nie diese Zeit, sich das eben zu nehmen und ist deswegen ja dann in die Turnhalle gegangen. Also das ist meine Interpretation von den Geschehnissen. Und vielleicht eine andere Sache, wo sie ja überrascht war, was ihre Mutter gesagt hat, ist, dass in die Fremde zu gehen nicht immer mutig ist, aber man braucht auch viel Naivität dazu. Und ich glaube, diese Sachen, also das ist für mich eben so eine Sache, die man irgendwie, ich würde nicht sagen im Leben lernen muss, aber die zumindest Sunny im Verlauf des Buches lernt, dass eben, ja, Sachen oder Dinge eben auch zwei Seiten haben, so ganz blöd gesagt. Also das quasi, was du auch gerade gesagt hast über die Perspektive, ob man sich jetzt als Opfer oder wie man sich als Opfer verhalten muss oder so, dass das ja auch verschiedene Möglichkeiten hat, sich auszuleben und dass eben ne, Entscheidungen nicht immer so klar sind und quasi ne, eben, ja, auch was auch, ne, also natürlich können auch gute Entscheidungen zu etwas Schlechtes quasi an sich haben. So. Also quasi so eine, könnte man das Ambivalenz nennen. Und sie ist sich da ja lange nicht sicher, quasi, inwiefern sie jetzt wirklich nur eine schlechte Person ist oder ob auch was Gutes in ihr steckt oder so. Das sind so meine, das sind die Gedanken, die ich beim Lesen vor allem hatte.
Ja. Bei der Mutter zum Beispiel, als sie ich habe die Mutter da sehr lange in der Szene reden lassen, weil ich auch sehr viel Mitgefühl für die Mutter habe, die man gemeinhin ja als die strenge Person, die ihrem Kind so viele sozusagen Steine in der Selbstentfaltung, in den Weg der Selbstentfaltung hineinlegt, interpretieren könnte. Allerdings versucht die Mutter im Grunde das Leid, das sie wahrscheinlich erfahren hat, beziehungsweise diesen sogenannten Hustle im Leben ihrer Tochter nicht weiterzugeben. Und das ist dann die Ausprägung dessen. Und das versuchte ich in diesem Monolog klarzumachen. Und auch, dass die Mutter zwar in Deutschland vieles erreicht hat, aber auch bei vielem damit wahrscheinlich gar nicht gerechnet hatte, dass was für Schwierigkeiten auf sie zukommen werden. Und das war eben auch gemeint mit der Naivität, von der die Mutter spricht. Und ja, ich glaube zum Beispiel nicht, dass Sonja es unbedingt nur schwer hatte aufgrund ihrer Mutter, sondern zum Beispiel ihre einzige oder beste Freundin war ja auch Flavia, die aber wiederum ihrerseits aus ihren, das ist auch vollkommen normal, dass Menschen ja immer aus ihrer Warte heraus das Leben anderer Menschen beurteilen. Und so tut es eben Flavia auch. Zusätzlich kommen aber eben auch die Vorurteile einer Person gegenüber noch zutage, die mit denen Sonny ja auch zu kämpfen hat, die einer Person entgegengebracht werden, die im Asiatisch gelesen wird, wie zum Beispiel, sie wird wahrscheinlich fleißig sein, sie wird wahrscheinlich versuchen, genau so zu sein, wie ihre Eltern das wollen und so weiter. Das sind so Dinge, die mit denen sie ja auch erstmal arbeiten muss und gegen die sie sich auch erstmal zu wehren hat, weil egal was sie tut, wird sie ja erstmal so gesehen. Also was sind es? Ich habe neulich noch gedacht, Begriffe wie strebsam oder gehorsam das sind eigentlich recht veraltete Begriffe, die hört man im Alltag ja eigentlich gar nicht. Strebsam, gehorsam sein. Eigentlich nur oder vermehrt höre ich die, wenn man über mich Annahmen zum Beispiel formuliert. Und ich habe schon das Gefühl, dass Sunny genauso wie ich oder auch andere Personen, die asiatisch gelesene Asiatinnen sind im Übrigen auch, eben diesen Vorurteil von, sie wird strebsam sein, sie wird gehorsam üben und so weiter ausgesetzt war. Und wenn sie dann mal für sich eingestanden ist, wurde das dann eben als ich kann mir auch vorstellen, wenn sie lauter gesprochen hat, wurde das als Schreien gewertet und so weiter und so fort, weil eben die Erwartungen und das, was da kommt, einfach sich so sehr auseinander oder so, dass die so sehr auseinanderliegen. Und genau, also sie versucht eben gegen diese Wand anzukommen. Beziehungsweise ist daran nahezu gescheitert, in die Halle gegangen es ist ja auf jeden Fall ein recht positiv endender Roman insofern. Da passiert eine Entwicklung. Ja.
Also diese Begriffe Strebsamkeit und Gehorsamkeit, ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, wo ich die höre. Ich musste auch in den Sportunterricht denken, weil ich würde sagen, dass die auch zu meiner Schulzeit sind es natürlich schon ne, Ideale. So, die man, also man soll natürlich den Eltern, den Lehrern zuhören, also gehorsam sein und strebsam sein ist natürlich auch eine positive, also wäre eine zugeschriebene positive Eigenschaft. Und wenn man jetzt so über die asiatische Diaspora nachdenkt, also oder die koreanische, die du ja in dem Buch dann auch beschreibst, ne, wir haben ja vorhin schon mal darüber geredet, dass, ne, dass es ja gewisse Werte oder gewisse Eltern-Kind-Beziehungen ja auch irgendwie universell sind und jetzt nicht irgendwie zu einem Kulturkreis gehören oder so. Und das würde ich jetzt ja da auch sagen, ne? Also Strebsamkeit, Gehorsamkeit sind eben Werte, die man vielleicht auch aufgrund, ja, oder dieses, ich sag mal ganz doof, streng Deutsche, aufgrund eben der deutschen Vergangenheit im 20. Jahrhundert, dass man diese Werte natürlich auch hinterfragt. Trotzdem sind sie noch irgendwie präsent gewesen. Vielleicht verschwinden sie auch immer mehr. Aber wie kommt es denn, deiner Meinung nach, dass man eben asiatisch gelesenen Menschen dann eben im Kontext Schule zum Beispiel eben diese Werte zuschreibt. Also das ist ja, um jetzt quasi, um dich jetzt zu zitieren, was hast du vorhin gesagt, so, das ist ja nahezu noch positiv oder so, ich will jetzt nicht das Wort positiver oder, also ne, Alltagsrassismus, positiver Rassismus, das ist ja so ein positiveres, in Anführungsstrichen, Klischee, ne, dass man, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, acht, man hat 10 SchülerInnen, davon sind zwei asiatisch gelesen und dann würde man sagen, ja, das sind bestimmt die strebsamen Gehorsamen, so in diese Richtung geht jetzt um meine Frage, ne, dass man, aber woher kommt, also was, wie würdest du dir erklären, dass dieses Klischee, woher das kommt und warum das anscheinend, wie du in dem im Buch beschreibst, immer noch so vorherrschend ist.
Also, ich kann dir nicht sagen, woher es kommt. Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich. Hab mal ein Buch gelesen von Kathy Park-Kong. Das heißt, hui, wie hieß denn das Buch nochmal? Es geht um The Minor Feeling heißt das. Und es geht um das Leben und Aufwachsen im amerikanischen Raum als asiatisch gelesene Person. Und das Gefühl, immer eben nicht dazuzugehören oder beziehungsweise zur Minorität zu gehören und dieses Unbehagen, weil man gegen gewisse Vorurteile und Klischees nicht ankommt, wird eben beschrieben als The Minor Feeling. Und da sagt, schreibt sie zum Beispiel, es ist eine Mär der Asiat, der strebsamen oder fleißigen, erfolgreichen asiatischen Amerikaner, der Asian oder die Asian American Person, die im Grunde von nichts kommen, aber dann an eine gute Universität gehen und reüssieren als Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter und so fort. Gibt es auch. Aber es gibt auch eben einen großen Teil, der nicht so ist. Nur dieser große Teil passt nicht in eine Erzählung hinein. Und deshalb wird über diesen Teil nicht gesprochen. Und das ist eine Art von, eben auch gleichzeitig eine Art von Unterdrückung und Minorisierung der Person, dieses Personenkreises. Und genau, und das war zum Beispiel für mich auch augenöffnend, denn ich hatte das auch immer gedacht, ach ja, ist ja klar, dass die waren dann in Amerika und haben ihre Kinder, sind dann das und das geworden. Das ist ja typische Erzählung, aber es ist eben eigentlich gar nicht so typisch, sondern nur die Erzählung ist typisch. Und wenn man da reinpasst, dann hat man da eben nur eben das Klischee bestätigt, was ja auch mal passieren kann. Aber die über die Fälle, die dem Klischee nicht entsprechen, wird eben nicht gesprochen.
Ja, weil das beinhaltet ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt weit geht von staatlicher Seite das betrachtet, dass man quasi, wenn man diesem Klischee quasi, wenn man das weiter verbreitet, wenn man daran glaubt, diesen Narrativ könnte man ja auch sagen, dann impliziert das ja auch, dass man sich um diese Minderheit, um diese Menschen eigentlich nicht so kümmern muss, weil die kriegen das schon alleine hin und führt vielleicht auch, können wir eigentlich den Bogen spannen, eben zu der koreanischen Diaspora. Da habe ich mit Martin Hyon drüber gesprochen, vor noch kein Jahr ist es her, aber so, ich glaube, letztes Jahr war das. Das ist ja auch irgendwie, dass diese ganzen GastarbeiterInnen-Abkommen und so, dass die ja eigentlich wenig beachtet wurden in der deutsch-koreanischen Geschichte quasi, weil vielleicht dieses Klischee da so ein bisschen mit eine Rolle gespielt hat, ne? Dass die irgendwie schon ihren Weg gemacht haben und irgendwie, ja, im Gegensatz zu, ne, das ist ja eben das diskriminierende Element daran, im Gegensatz zu vielen anderen Minderheiten, da keine Hilfe gebraucht haben oder nicht so, ne, ich zitiere, also ne, quote unquote, störend sind oder so. Ne? Und das ist eben super problematisch daran natürlich. Zurück zur Mutter, oder eigentlich gehen wir gar nicht so weit weg. Fand ich auch interessant, wenn man, ne, die Mutter verallgemeinert ja auch in dem Buch und sagt über Korea, ne, dass sie das vermisst, also die Abgase, die Berge, den kollektiven Stress, vielleicht das Kollektiv, was da so mitschwingt. Und die Leute sind so leicht aus der Haut gefahren, alle hatten dieselben Sorgen, aber sie waren ehrlich. Und das dann gegenübergestellt mit den Deutschen, die seien unnahbar, kalt, unemotional, verachten Gefühle und wollen alles in kontrollierbare Dosen einteilen. Wobei, also, das hast du ja die Mutter sagen lassen, aber eigentlich ist es ja umgekehrt in dem Verhalten der Eltern. So würde ich das jetzt lesen, weil wenn ich mir das so anschaue, die Sätze, wie sie da gerade vor mir sind, würde ich sagen, dass, okay, aus der Haut fahren und so weiter, das ist vielleicht vielen Personen in dem Buch gemein, aber was die Mutter als Deutsch beschreibt, so würde Sunny ja ihre Eltern beschreiben, so würde ich sie vielleicht auch beschreiben. Also dieses unnahbare, unemotionale, dieses unempathische vielleicht auch gegenüber ihrer Tochter. Was hast du damit gemeint, mit dieser Gegenüberstellung, von dem, was die Mutter da sagt?
Das ist interessant, denn was mir aufgefallen ist, ist einfach, dass also viele sagen mir, das seien ja genau eigentlich die Attribute, die man asiatisch gelesenen Personen zuschreiben würde, dass sie unemotional relativ, also ne, ihre Emotionen so sehr gut im Griff haben und so weiter und so fort. Also all das, was du da eben gerade im Grunde ausgeführt hast. Und das Interessante daran ist ja, dass beidseitig im Grunde genau diese Vorurteile herrschen, wie zum Beispiel, und das, man kann es auch in die, also auf die Spitze treiben, ich kannte natürlich, weil ich als kleines Kind hier groß geworden bin, nur das mit Asiaten sehen alle gleich aus. Ne? Man kann die ja so schlecht auseinanderhalten, gleiche Haarfarbe, gleiche Augenfarbe, aber alle sehen gleich aus. Und so ging ich dann nach Korea und die sagten, das war wirklich eine der ersten Fragen, wie hast du die Europäer auseinandergehalten? Die sehen doch alle gleich aus. Und ne, also das ist im Grunde, man ist sich nicht so fremd. Beziehungsweise über das Fremde wird eben immer das Gleiche gesagt. Ich finde nicht, dass die Mutter zum Beispiel unemotional ist und finde, dass die Mutter auch sehr herzlich ist, dass man das auch sieht daran, dass sie sehr viel Essen zubereitet. Sie lädt ständig Leute ein. Sie hat anscheinend ja auch so ein enges Verhältnis zu ihren Gästinnen, dass sie, wenn sie Ärger mit ihrer Tochter hat, das auch nach außen dann einfach so darstellen kann, ohne sich zu schämen oder ohne da ein Störgefühl zu haben. Und was macht sie auch? Also sie merkt, ihre Tochter geht's nicht gut, die ist nicht mehr erreichbar. Sie reist nach Hamburg und holt die ab, packt ihren Koffer und holt die aus der Wohnung raus. Und die Tochter bricht den Kontakt ab und sie reist bis in die Turnhalle, die recherchiert, sucht ihre Tochter auf. Das sind ja alles Dinge, die sind extrem lobenswert. Das macht nicht jede Person, und das heißt, da hängt jemand auch an der anderen Person. Also möglicherweise ist die Form des Ausdrucks schiefgegangen oder kommt nicht so gut an. Aber da steckt auch ganz viel Liebe drin. Wir sehen da vieles, und auch das ist auch Sunnys Blick. Ne? Ihr Blick, Sunny will ja auch erstmal nichts mit Korea zu tun haben eigentlich und landet dann dummerweise in dieser Halle, wo der koreanische Kulturverein drin ist. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich auch Sunny ihren Eltern Unrecht tut. Dass sie glaubt, also klar sind die Eltern gewissermaßen streng. Sie glaubt aber, das liegt an Korea. Sie glaubt daran, ihre Eltern sind streng, nicht weil sie streng sind, warum auch immer. Sie kann das nicht als das einfach hinnehmen, sondern sucht den Grund in der koreanischen Kultur. Und so werden eben diese im Grunde ja Verknüpfungen hergestellt, die leicht nachvollziehbar sind, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Ich finde, das spricht für das Buch, dass ich ein Buch nochmal auf den Leim gegangen bin, dass ich jetzt quasi so eine, die Mutter, also für mich, ich meine, ich will es nicht so weit gehen und sagen, es sind die Antagonisten oder so, für mich ist es schon irgendwie eine harte Sache, was die teilweise auch am Ende ja noch des Buches, also da ist quasi der Prozess bei denen, hat nicht stattgefunden, so wie bei Sunny, dass sie irgendwie, dass wir mit ihr ja auch gelernt haben, und dass ich geblendet wurde und diese Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, klar, an die erinnere ich mich jetzt, aber die habe ich so ein bisschen ausgeblendet, weil ich dachte dann schon so, okay, wenn man sich jetzt mit der Schuldfrage beschäftigen möchte, dann sind natürlich die Eltern, ne, diejenigen, die da irgendwie, die das irgendwie verbockt haben. Aber klar, du hast natürlich total recht. Und ich merke auch gerade, ja, das ist interessant, dieses, ich habe es mir rausgeschrieben, was die Mutter da gesagt hat über die Deutschen. Und es stimmt schon. Ich meine, die Erklärung ist vielleicht ziemlich einfach. Sachen verallgemeinern ist immer problematisch über andere, ja, Gruppen, Völker, Länder, wie auch immer. Man sagt ja, der gemeine Koreaner, die gemeine Koreanerin ist halt so. Aber trotzdem gibt es ja schon Eigenheiten einer Kultur. Das wäre ja auch Quatsch, das quasi alles wegzuwischen. So.
Richtig.
Natürlich gibt es Erziehungsmethoden, natürlich gibt es Sachen, die eher deutschen Kindern widerfahren und natürlich koreanischen Kindern. Aber trotzdem ist ja dieser Vorwurf, den du gerade genannt hast, unnahbar, kalt, unemotional, würde ich schon eher sagen, ja, das würde schon auf die Deutschen gut passen irgendwie, wenn man jetzt so von den Erfahrungen von Leuten hört, wenn man mal irgendwie Dokumentationen guckt oder so, wie die Leute hier, so Expats oder so, wie die hier aufgenommen werden. Auch die Frage so, was, wenn man irgendwo zu Gast ist, was einem da an Essen präsentiert wird oder nicht präsentiert wird. Ich glaube, so Gastfreundschaft wird in Deutschland auch immer hochgehalten als großer Wert. Aber ich habe eigentlich in vielen anderen Familien mehr Gastfreundschaft erfahren als jetzt in deutschen Familien bei deutschen FreundInnen. Aber trotzdem ist es ja ziemlich logisch, dass man erstmal andere Länder so beschreibt. Denn wenn ich jetzt nach Korea gehe und bin ich ja auch vielleicht nach ein paar Wochen verlockt zu sagen, boah, die KoreanerInnen, die sind echt unnahbar, die sind ja total gefühlskalt, weil ich einfach Probleme habe, wahrscheinlich, mich da einzufinden, weil ich die Sprache nicht so gut spreche und weil das einfach alles neu für mich ist. Und da liegt es ja nahe, dass wenn man nicht sofort integriert wird in Gruppen oder so, dass man dann erstmal das quasi gar nicht auf sich bezieht, sondern auf die anderen und sagt, ja, unnahbar, gefühlskalt oder so. Und das ist ja eigentlich total logisch, weil, ne, wenn ich gucke ja sehr viele koreanische Filme und habe dann schon, dadurch begriffen, dass wenn man die Filme so ein bisschen darauf bezieht, was für einen Humor die KoreanerInnen haben und was für Filme da gut ankommen und so weiter, merkt man schon, dass die Filme eigentlich ziemlich lebhaft sind. Mhm. Dass dieser Vorwurf, AsiatInnen, OstasiatInnen, wie auch immer, sein gefühlskalt, ja schon gar nicht so wahr sein kann. Und das ist, glaube ich, eher ein Eindruck, der vielleicht auch aus Unsicherheit geboren wird, weil dann wiederum in der koreanischen Kultur diese Form von Gesicht wahren vielleicht eine viel größere Rolle spielt als jetzt, keine Ahnung, in Deutschland oder so, ne? Aber ne, dass man immer, glaube ich, da immer nur mit dem Blick, den du auch gewahrt, immer nur mit seinem eigenen Blick irgendwo hingeht und quasi da natürlich schlecht rauskommt, leider.
So. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch tatsächlich, also ja, das wäre ja auch Quatsch zu sagen, alle sind dann gleich und es gibt gar keine Eigenheiten einer Kultur. Das würde ich auch nicht so meinen. Ich glaube nur, dass die Feinheiten und beziehungsweise dass man das so schwer an irgendwas festmachen kann. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich den Film, es gibt einen Film von der Regisseurin Song Soo-jin und Autumn Song heißt ihre Produktionsfirma. Und sie hat zweite Generation KoreanerInnen interviewt, wie sie hier in Deutschland sind, was sie machen, wie ihr Bezug zu Korea ist und haben, glaube ich, auch immer die Frage, was ist für dich typisch koreanisch? Und es war so überraschend, was dort die Personen als für sich typisch koreanisch benannt haben. Da waren ganz viele Dinge, über denen ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin. Und da fiel es mir auf, das ist wahrscheinlich gar nicht viel davon ist typisch koreanisch, sondern wahrscheinlich typisch die Eltern, ne? Typisch die Mutter, die koreanisch ist oder typisch der Vater, der koreanisch ist. Und dass man das dann irgendwie so, das ist eine Art von, in den meisten Fällen eine Fehlverknüpfung, die aber sehr eben nachvollziehbar und leicht zu machen ist. Ich habe sicherlich, und das kommt immer mal mehr und mal weniger raus, aber ich habe sicherlich einen norddeutschen Akzent, weil ich in Bremen groß geworden bin und in Ostfriesland Abitur gemacht habe. Und ich weiß, dass ich hier mich mal mit einer Person unterhalten habe. Wir haben uns über so viele Dinge sehr schlau unterhalten und am Ende hieß es, du hast aber schon eine gewisse Art, Wörter zu betonen. Vielleicht kommt es daher, dass du aus Korea kommst. Und da bin ich auch aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, wie kommt das denn jetzt zustande? Aber eben, ne, also das sind eben diese Verknüpfungen, die, das muss man dann, kann man einem dann auch nicht immer übel nehmen, aber es passiert. Ja.
Ich glaube, wenn man sich in so einer Bubble befindet, in der ich mich befinde, also mich sehr viel für die Kultur interessiere, vor allem für Filme, dann trifft man auf viele Menschen, die natürlich ein sehr festes Bild von Korea haben, was denn koreanisch ist, weil die koreanische Regierung ja sehr interessiert daran ist, das als Kulturexport auch zu verkaufen. Also, ne, das muss ich dir, glaube ich, nicht erzählen, das jetzt seit wie lange eigentlich schon? Ich würde sagen, seit 5 bis 10 Jahren sprießen die Restaurants aus dem Boden. Jeder kennt irgendwie das koreanische Essen auf einmal. Es gibt K-Pop, es gibt eben die Serien, dann ein bisschen weniger beachtet leider die Filme. Mhm. Und weil eben Korea auch daran interessiert ist. Und ich finde das schon interessant, dass das eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gar nicht so wechselseitig ist. Weil in meinem Sprachkurs, um aus dem Nähkästchen zu plaudern letzte Woche, da sollten wir alle so ein bisschen was vorbereiten, so traditionelle deutsche Kleidung. Und ich wusste aber sofort, was es hinausläuft, was dann Thema ist bei Korea, nämlich der Hanbok, dass wir dann darüber sprechen, über die Begriffe. Aber mir ist wirklich nichts eingefallen, was denn traditionell deutsche Kleidung sein soll. Nur eben diese, vielleicht keine Ahnung, ob das überhaupt noch eine Tradition ist, die Lederhosen aus Bayern, was ja nicht Deutschland ist. Nee. Ne? Also ich würde mich davon distanzieren. Ja. Und das finde ich interessant, dass man natürlich irgendwie, ne, jetzt um meinen Punkt zu machen, dass, weil Korea hat ja schon eine exponierte Rolle eigentlich eingenommen in den letzten Jahren, wenn man sich dafür interessiert, weil die Kultur eben so stark auch forciert wird und so stark gemacht wird, sozusagen als Selling Point.
Ja.
Und empfindest du das eher als was Positives oder als was, na gut, ich meine, wahrscheinlich auch nicht so einfach zu beantworten, aber wie empfindest du das? Ich will jetzt mal offener fragen. Ist es positiv oder negativ oder ist es dir egal?
Also das Positive ist, dass ich jetzt auf die Straßen gehen kann und viel schneller mir Dinge, koreanisches Essen kaufen kann, als ich es Jahre zuvor konnte. Positiv ist auch, dass ich auf der Straße einfach, also es gibt auch in dem Fall, ich weiß, es muss so ungefähr 5 Jahre zuvor angefangen haben, dass ich, wenn ich irgendwo in ein Café ging oder in ein Restaurant, auch nicht ein koreanisches, egal wo, jemand Fremdes mir entgegenkam und diese Person mich so wahnsinnig freundlich angelächelt hat, das ist so, ich glaube, es ist das ist der ganzen K-Pop und K-Drama, K-Welle überhaupt geschuldet. Es wird normaler, asiatisch gelesen, als asiatisch gelesene Person irgendwo rumzulaufen. Ja, andererseits schürt es auch Klischees, sicherlich. Und die Vielfalt dessen wird dadurch ja auch nicht so ganz deutlich. Als ich mein Buch schrieb, kamen auch so Wünsche, ne? Da habe ich jetzt auch gesagt, irgendwie, ich schreibe jetzt grob, da und darum geht's. Und ich sage, ah ja, kommt da auch ganz viel K-Pop drin vor und Essen und so weiter. Es kommt ein bisschen Essen drin vor, aber ich habe bewusst darauf geachtet, dass es im Grunde eigentlich gar nicht so ganz traditionelle koreanische Gerichte nur sind, sondern durchaus auch irgendwas, was ihrer Fantasie entwachsen ist. Und Musik und so weiter. Also ich hatte nicht vor, ein Buch über alle koreanischen neueren Klischees zu schreiben. Ja, aber ja, also die Wünsche sind dann schon da. Und ich weiß auch, dass ich manche wahrscheinlich damit auch enttäuscht habe, auch mit diesem Cover. Und dann liest man das und ja, ist dann doch
Gar
zu
kein
ernst.
K-Pop drin.
Genau.
Ja. Ja. Also mir hat gerade der Ansatz, ich meine, gut, ich kenne ehrlich gesagt auch kein K-Culture-Roman oder so. Ich meine, gibt es sowas überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ob man da jetzt wirklich das so als Selling Point noch hat. Ich meine, klar, Han Kang ist jetzt ja, ist ja nicht, ist ja, würde ich jetzt nicht unter K-Culture verkaufen. Ich meine, sie schreibt ja aber ganz andere Sachen. Und da würde, ja, ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen. Wobei, thematisch kann man das sogar vergleichen. Ich meine, Han Kang, in ihrem letzten Buch hat ja das Massaker auf Jeju geschrieben und ne, sicherlich auch einen Teil der koreanischen Geschichte, der eben innerhalb dieser ganzen Welle sicherlich auch von der koreanischen Regierung als nicht so, ja, als nicht so positiver Selling Point verkauft wird, ne? Dass es eben auch eine Vergangenheit gibt in Korea, über die man nicht so gerne spricht. Und ich finde, das Buch geht in die Richtung, das, ne, hat natürlich ein sehr spezifisches Thema mit eben der Diaspora, also mit quasi, ne, mit DeutschkoreanerInnen, finde ich, aber ich fand es als halt sehr positiv, ne, dass man da quasi ja auch was über die Kultur lernen kann tatsächlich, was man vielleicht noch nicht wusste und dass man eben nicht so in diesem, also ich meine, ich mache jetzt natürlich Strohmänner, Strohfrauen auf mit irgendwelchen LeserInnen, die es ja gar nicht gibt vielleicht, aber dass man da jetzt nicht so in diesem Naiven so noch so bestätigt wird oder so, wenn jemand vielleicht die Kultur betrachtet oder so. Deswegen, mir hat es sehr gut gefallen.
Danke, danke schön.
Ja, kommen wir gleich zum Ende, aber vorher will ich natürlich noch ein paar Sachen fragen und zwar, gucke, glaube ich, ob ich noch was Wichtiges auf der Liste habe, aber ich glaube, vor allem möchte ich dich fragen, ja, wie geht's weiter? Wirst du noch ein weiteres Buch schreiben? Vorher frage ich dich, du hattest ja viele Veranstaltungen zu dem Buch. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, wie ich das Buch fand, nämlich ziemlich gut gelungen. Aber wie kam das Buch denn an? Also vor allem würden mich natürlich auch kritische Stimmen interessieren. Was hast du denn vielleicht da mitbekommen, neben den sicherlich auch vielen positiven Stimmen?
Auf den Veranstaltungen ist das ja so, dass meistens ich dann ja eingeladen werde von VeranstalterInnen, die mein Buch gelesen haben und es gut fanden. Dann haben die meisten Menschen ja auch Hemmung, mir zu sagen, dass ihnen was nicht gefallen hat. Deshalb habe ich, um ehrlich zu sein, sehr wenig Kritik bekommen bisher. Eben, ich habe, glaube ich, online gelesen, dass eine Person mal enttäuscht war darüber, dass da nicht so viel über die koreanische Kultur, dass sie da nicht so viel über die koreanische Kultur erfahren hat, sondern mehr über eine traumatisierte Person, die Depressionen erleidet, was sicherlich stimmt und da kann ich aber auch gar nichts dran ändern. Also, und ja, also war auch gar nicht meine Intention. Also es wird ein bisschen so auch wird klar verkauft, ne? Und irgendwie auch der Klappentext hinten ist nicht so ganz meine, also der würde mich jetzt nicht so ganz glücklich machen. Da steht eben, dass Sunny sich so zwischen zwei Kulturen bewegt und ihre Identität zwischen diesen zwei Kulturen versucht zu finden. Das halte ich im Grunde für irreführend, weil ich nicht glaube, dass Sunny eben zwischen zwei Kulturen versucht, irgendwie sich zu positionieren. Und eigentlich weiß man, bei diesem Klappentext geht man dann ja davon aus, die koreanische Kultur verliert. Da ist dann Tradition und Strenge und dann gewinnt die Freiheit und so. Und so ist es in meinem Roman hoffentlich nicht aufgebaut. Genau. Ich glaube, dass Sunny durchaus ihre Identität sucht und dass sie hoffentlich ein wenig erkennt, dass Identitäten und sich selbst für Werte entscheiden, dass das eigentlich gar nicht so viel mit irgendwelchen Kulturen oder Traditionen zu tun hat, aus welchem Land auch immer.
Ja, klar. Also ich meine, merkst auch nochmal durch unser Gespräch, dass es ja wirklich jetzt auch letztendlich dazu beigetragen hat oder hoffentlich dazu beitragen wird, das so ein bisschen aufzulösen, ne, aus welchem Land auch immer, dass man quasi, natürlich ist es eine spezifische Erfahrung, die Sunny da gemacht hat und viele, und nicht viele oder vielleicht ein paar Menschen ja auch, die sich damit identifizieren können. Ich habe mich auch wiedererkannt, ne, in dem Buch, also mit gewissen Sachen, die vielleicht auch von meinen Eltern kamen, die jetzt nicht, vielleicht von beiden Seiten nicht so rühmlich waren. Und ich glaube, das ist eigentlich toll an dem Buch, dass man sich da wiedererkennen kann. Und ich finde, ja, man wird angenehm irritiert, auch durch das Cover, das hier eben wirklich sehr, sehr bunt ist, sehr rosa. Und dann man denkt vielleicht, ne, ist es mehr ein Jugendroman, ist es irgendwie so ein bisschen was Poppiges? Ist es eigentlich nicht. Das finde ich eigentlich gut.
Danke.
Dass ich das Buch gerne ins Regal stelle und dann darüber erzählen kann, was das denn eigentlich für ein buntes Buch da ist. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, also noch vielleicht eine Frage, wenn man jetzt weiterlesen möchte, weil ich denke auch, eigentlich hätte ich Lust, nochmal so ein Buch so zu lesen, was eigentlich sich mit solchen Thematiken beschäftigt. Ne? Du hast jetzt schon eine Autorin genannt, die ich in die Shownotes packen werde, aber gibt es denn noch mehr Bücher, die so in diese Richtung gehen, dass man quasi, doof gefragt, gibt es denn noch mehr Bücher, die du kennst, die sowas, abgesehen von der Gebrauchsanweisung von Martin Hyon, die so diese deutsch-koreanische Erfahrung eigentlich stark machen? Kennst du da was? Ich kenne nämlich nichts mehr.
Nein, ich auch nicht.
Okay, also wenn ihr noch was kennt, dann schreibt es uns doch gerne.
Ja.
Genau. Ansonsten, hast du denn sonst noch Leseempfehlungen, wenn man jetzt auch mit den ganzen Themen sich auseinandersetzen möchte? Also, oder hast du was gelesen, was jetzt sowohl die Trostfrauen angeht, sowohl den Alltagsrassismus, gibt es da Sachen, die dich beeinflusst haben oder die du weiterempfehlen würdest?
Ich glaube, zum Alltagsrassismus gibt es ein, aber nee, das Buch fällt mir gerade nicht ein, wie das hieß. Es heißt Und jetzt du.
Und jetzt du.
Von der Tupoka Ogette oder Ogette. Ich weiß nicht genau, ob das eher am Ende stumm ist oder nicht. Das heißt Und jetzt du, das ist ein rassismuskritisches Buch, in dem es um Handlungseinleitungen geht, wie man aufmerksamer ist bei Alltagsrassismus und was man da so machen kann. Also ich fand das Buch sehr eingängig, was so eine Art von migrantische Perspektive von koreanischstämmigen Personen aufgemacht hat, war auch nochmal ein amerikanisches Buch. Darauf hatte mich eine Freundin aufmerksam gemacht, nachdem sie mein Buch gelesen hat. Und dann habe ich es gelesen und ich fand tatsächlich, dass da einige Parallelen waren, obwohl das Buch dann einfach noch viel, viel mehr Geschichten aufgemacht hatte. Das war von Min Jin Lee, die auch Pachinko geschrieben hat. Und ihr erstes, nahezu erstes, oder eins ihrer ersteren Bücher hieß Free Food for Millionaires. Und das ist doch, ich fand auch, dass die einige Figuren, ich glaube, die Protagonistin, die macht dann die Business School fertig und hadert dann aber auch und genau, und was sie da so mit ihrer ganz migrantischen Seite nochmal hadert in Amerika. Das fand ich auch ein ganz schönes Buch. Ja.
Finde ich gute Tipps. Ich glaube, ich merke gerade, dass Tupoka Ogette, ich weiß ja dann auch nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird, die hat ja auch auch Exit Racism geschrieben. Das habe ich damals gelesen, genau. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswerte Literatur, denke ich. Wie geht's weiter? Schreibst du noch ein Buch oder möchtest du irgendwann noch ein Buch schreiben?
Ja, Wie soll ich das sagen? Ich habe ja diesen Schreibkurs gemacht, weil ich irgendwie das in mir drin hatte, dass ich gerne auch weiter schreiben möchte oder überhaupt mich mit dem Schreiben mehr auseinandersetzen möchte. Und über diesen Schreibkurs habe ich gemerkt, dass ich genau, was Identitätsfindung angeht, mich doch als Schreibende begreife. Und das war, glaube ich, für mich am glücklichsten machende Selbstbeschreibung und Einordnung, die ich für mich gefunden habe, dass ich die Welt als Schreibende erfahre und die Welt als Schreibende verarbeite. Und so gehe ich davon aus, dass ich einfach mal weiter schreiben werde und auch hoffentlich weiter Bücher schreiben kann, die veröffentlicht werden können.
Das hoffe ich auch für dich. Also es wäre gut für uns alle, glaube ich, mehr von dir zu
Dankeschön.
lesen. Könntest du dir auch vorstellen, mal ein Genrebuch zu schreiben? Das heißt, ein Horror- oder Science-Fiction-Buch? Oder weißt du das noch nicht? Finde ich nämlich auch spannend.
Also an der Schreibschule haben wir im Grunde diese Genres einmal, also wir hatten jeweils auch ein Wochenende für einige dieser Genres, wie zum Beispiel Liebesroman, Science Fiction oder Science Fiction hatten wir nicht, aber Fantasy-Roman, Krimi. Mir ist aufgefallen, talentiert bin ich darin nicht, weil ich sagte ja auch schon, mein Fokus war ja am Anfang schon, so einzelne Situationen herauszupicken und Szenen zu beschreiben, Atmosphäre zu erzeugen. Aber ich wünsche mir, dass ich es kann, denn spannend zu schreiben ist etwas, was auf jeden Fall eine Fähigkeit ist, die man auch nicht missen sollte. Und ich versuche schon auch immer mal wieder mir Input darin zu holen, wie eine Geschichte spannend aufgebaut werden kann. Ich glaube nicht, dass ich so leicht, und das liegt auch sehr viel an mangelnder Fähigkeit, aber auch, also dass ich einfach es nicht schaffe, ein Genrebuch komplett durchzuhalten. Und aber auch, weil ich wahrscheinlich zu sehr abdriften würde und mich so in Einzelheiten verzetteln würde. Und mir ist dann auch viel die innere Auseinandersetzung von Themen geht. Obwohl man kann es auch gar nicht so auseinanderhalten. Ich würde jedenfalls sagen, ich weiß nicht, ob der Film The End, hast du den gesehen? Der ist jetzt recht neu, ne? Mit The End von, ich weiß immer nicht, Movie.
Dann ist natürlich ein sehr generischer Titel.
Ja,
Deswegen, ich guck gerade mal.
von Joshua
Ah,
Oppenheimer. Das ist der, ja, der war, warte mal, jetzt haben wir schon, ja genau, am 27. März ist er erschienen in Deutschland oder gezeigt worden. Ich
Nee,
weiß gar nicht, ob es
ich hab
endlich.
von dem Film gehört, aber ihn nicht gesehen. Nee.
Läuft jetzt auch gerade noch so in kleinen Kinos und da geht es um die quasi Apokalypse oder was, Klimakrise und am Ende dieser Klimakrise überleben nur noch ganz, ganz wenige Menschen unterhalb der, oder sozusagen, die haben dann so ein Refugium irgendwo ganz, ganz tief drinnen und müssen dann sind vielleicht so 7, 8 Leute, die dann zusammen wohnen und das ist alles. Und das ist the end. Die leben da und wie die dort leben und mit sehr viel Knappheit und ne, müssen alle miteinander klarkommen. Und er hat eine Musical-Form gewählt. Das würde man vielleicht auch so vergleichen mit, warum wählt man dann ein Genreformat? Und er sagte, er hatte da sowas gesagt wie, am Ende ist es dann doch sowas, die Hoffnung und dass man im Grunde sich der Wahrheit gar nicht so richtig stellen möchte, wird am meisten gezeigt eben in diesen Musicals. Und auch wenn man bedenkt, in welchen Zeiten eigentlich Musicals ganz, ganz groß geworden sind und dass er glaubt, wir steigen jetzt wieder ein in die Ära der Musicals und dass er gemerkt hat, wenn man über so ein Thema sprechen will, Apokalypse, und dabei aber nicht komplett ausufern möchte im Grunde Depression und so weiter, gibt es eigentlich nur noch die Form des Musicals. Und ja, Finde ich stark. Und ja, wer weiß. Ich wünsche mir, ich könnte einen Liebesroman schreiben. Das kann ich vielleicht schon mal sagen. Aber wer weiß, ob
Stimmt.
das geht.
Ist eigentlich ein guter Hinweis nochmal, das habe ich schon gar nicht so drüber nachgedacht. Es gibt sicherlich auch Genrestoffe, die jetzt eher so, man würde es wahrscheinlich dann so Soft-Sci-Fi nennen, die eher mit so losen Konzepten zu tun haben und dann vielleicht auch eher in unserer Welt spielen und so. Aber im Grunde hast du schon recht, dass so Horror, Sci-Fi, vielleicht auch Liebesgeschichten immer so auf so ein Ziel hinsteuern und dadurch auch spannend sind. Und Oh Sunny ist jetzt nicht super spannend, aber es ist trotzdem auch nicht langweilig. Ich meine, das sind ja keine Gegensätze, weißt du? Also denke ich zumindest. Und dieses, was du beschrieben hast, als dass du so abdriften würdest, das ist eben die Kunst, die du hinbekommen hast, finde ich. Dass durch diesen Stream of Consciousness, das ist so, so denkt man ja auch. Also, wie oft steht man irgendwie, oder naja, so oft auch nicht, aber manchmal kommt das vor, dass man irgendwie so in der Küche steht und dann ist man so, ach ja, Moment mal, die Tasse habe ich doch von irgendwie von meiner Ex-Partnerin oder von meiner Mutter oder so geschenkt bekommen. Dann wasche ich die und dann so, dann ist man irgendwie gleich wieder da und dann, ach man, müsste ich eigentlich mal wieder anrufen und das zack, 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 dann ist man irgendwo. Und so geht es ja auch Sunny in dem Buch eigentlich. Und das ist eigentlich, ist das gut gelungen, das ist eigentlich zu sehr verwirrt. So, ich meine,
Danke.
gelegentlich, ne, gelegentlich ist, muss man schon nochmal überlegen, wo ist man gerade, aber es ist jetzt nicht so, dass es beim Lesen hindert oder so. Genau,
Danke.
ja genau, ich will jetzt auch keinen schlechten Punkt rauspicken. Nee, ist ein super Buch, also lest es bitte alle. Ja, ich finde es wirklich sehr gelungen. Ich habe mich davon überraschen lassen
Vielen
und
Dank.
ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, schön, dass du da warst. Wir haben jetzt viele Literaturtipps bekommen. Filmtipps habt ihr zumindest einen bekommen, nämlich Lady Vengeance. Da haben wir auch schon eine Folge zu aufgenommen. Das heißt, hört euch die Folge nochmal an. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt euch den Film vorher an. Ein sehr guter Film, finde ich. Für mich nicht der stärkste der Rache-Trilogie, aber die ist in einer sehr starken Trilogie ist es für mich der vielleicht zweitbeste oder so.
Was für dich das Stärkste in dieser Rache-Trilogie? Welcher
Ja,
Film?
eigentlich hab ich mich da gerade um Kopf und Kragen geredet. Ne? Finde ich ihn, ja, das tut mir fast leid zu sagen, ich finde ihn so ein bisschen, er ist mir fast ein bisschen zu eklektisch oder so. Also er ist mir zu virtuos und ich störe mich auch ein bisschen an dieser letzten, also der war für mich auch einfach zu brutal irgendwie war der für mich. Und bei den anderen Filmen hat diese Brutalität, ich meine, das sind ja sehr männliche Filme, so blöd es auch klingt, passt das da besser? Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass Kim Jashi keine Gewalt ausüben soll, aber ich finde das irgendwie, das wirkt alles ein bisschen aufgesetzter. Und bei den Männern, das sind ja so ein bisschen so Hohlköpfe irgendwie. Also die kennen ja nur diese Sprache so in den anderen Filmen. Und dadurch wirkt das irgendwie wie so ein Element, was, naja, das ist halt super verstörend. Und in dem Film passt das für mich nicht ganz so gut zusammen. So, macht das Sinn für dich? Aber der hat tolle Szenen wie Nonachal Haseyo und diese tollen Zitate. Ich meine, das, was du beschrieben hast, als ne, diese Übergang zwischen. Man, also man, wie man mit der Sprache auch spielt, dass man quasi so dieses, wie müssen Frauen eigentlich sein? Und dann ist sie eben ja ganz anders. Also es ist ein toller Film. Es ist jetzt, wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau. Ich finde alle drei Filme toll. Mein Lieblingsfilm ist aber, glaube ich, Mr. Vengeance, weil der hat so filmemacherisch so viele Schwächen und ich finde den irgendwie dadurch so toll, weil der so roh ist. Also, und Lady Vengeance ist vielleicht einfach zu perfekt. Also da sind die Übergänge so geschliffen und so, aber ich glaube, ja, es ist ein toller Film auf jeden Fall.
Nur häufig kann man sich den eben aufgrund der Brutalität nicht anschauen. Das ist das Doofe.
Ich weiß auch nicht, was mich an dem Film jetzt mehr stört, als jetzt bei Oldboy, der ja auch sehr brutal ist. Aber ich meine, Oldboy ist der bekannteste Film und Lady Vengeance sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ich denke, das ist auch ein toller Film. Ja.
Also das Spiel bei diesem Buch, bei diesem Film mit den, also da werden Ausdrücke plötzlich in andere Kontexte gesetzt. Da wird die ganze Zeit so, werden so Kontexte neu geschaffen und Begriffe neu interpretiert. Und dass man, also das, ich fand das sehr kreativ einfach.
Ich glaube, Park Chan-wook hat sich auch gedacht, nach diesen sehr männlichen Filmen hat er dann auch erkannt, dass er damit nicht mehr so weitermachen kann. Also männliche Filme im Sinne von, es geht ja nur um Männer und es ist eben so, ne, diese Sprache der Gewalt würde man ja auch Männern zuschreiben. Und ich weiß nicht, ob er dann bei dem Film auch zum ersten Mal mit seiner Co-Autorin zusammengearbeitet hat, die seitdem alle Filme begleitet von ihm. Und vielleicht merkt man ihre Sprache aus diesem Film auch ganz stark daraus. Und das ist ja ein sehr guter Punkt eigentlich, ja. Ja. Hast du noch andere Filmtipps, wenn wir jetzt schon dabei sind, hast du noch andere Sachen, die dich begeistert haben aus Südkorea in letzter Zeit oder generell?
Ja, da muss ich jetzt leider passen.
Okay. Aber ich
Tut mir
finde Lady
leid.
Vengeance, das ist schon genug. Es gibt übrigens einen Film, der Sunny heißt, aus Südkorea. Hast du den mal gesehen?
Nein.
Ich glaube, das ist tatsächlich, ist es sogar keine Filmreihe, aber ich meine, es ist sogar, es gibt sogar zwei Filme und Sunny, der 2011er, ist ein, ich gucke gerade mal, ist ein Remake des älteren Films.
Aha.
Genau. Und ich glaube, der hat jetzt nicht super starke Bezüge zu deinem Buch, wäre ja auch komisch, weil du den Film ja nicht kennst. Aber es geht, zumindest ist es auch eine Coming-of-Age-Geschichte, aber das Mädchen, um das es geht, ist halt jung. Also die ist tatsächlich Teenagerin. Und ich meine, das ist sogar ein Remake. Also der Film heißt Sunny und ja, vielleicht interessant zu wissen für dich.
Das schaue ich mir vielleicht mal an, obwohl da viel mehr, als du das sagst, sagt es mit dem Coming of Age viel mehr ein. Es gab den Film Snowball, also hieß er auf Deutsch, auf Koreanisch heißt er Chaesonesheim. Oder was würde man dann sagen, das Beste, was man aus dem Leben rausholen konnte, vielleicht sowas wie die beste Version meines Lebens. Auch über Mädchen in einer Mädchenschule. Und es geht um Mädchengangs und auch Abdriften aus der Schule überhaupt. Also etwas, was ich zum Beispiel in meinem eigenen Leben gar nie erfahren habe. Aber um eben welche, die dann so abtrünnig werden und wirklich ein ganz schweres Leben haben. Und das, den Film fand ich sehr berührend, teilweise etwas klischeehaft, aber tatsächlich doch sehr, sehr berührend. Spannend und weil er eben auch, das passiert jetzt wahrscheinlich häufiger, weil jetzt die Generation der Personen, die darüber berichten können, eben in dem Alter sind, in dem sie solche Filme machen. Da geht es eben viel um die 90er, Anfang der 2000er Jahre und wie die Welt in Korea damals war. Und das ist eben auch die Zeit, in der ich zur Schule gegangen bin in Korea. Und da habe ich einiges wieder erkennen können. Das fand ich sehr gut. Danach habe ich eben auch, das ist eigentlich eine Verfilmung eines Romans und der Roman, den habe ich mir dann auch geholt, der war auch sehr, sehr berührend. Ich konnte aber gar nicht sagen, dass zum ersten Mal, dass ich wirklich beides gut fand, also sowohl Roman als auch Film.
Ich habe den Roman auch, habe den nämlich tatsächlich beim Q&A gewonnen. Ich habe den Film im Kino gesehen hier in Berlin. Auf dem Independent Festival,
da
2000.
Da waren wir dann wahrscheinlich zusammen. Also ich war auch bei dem Q&A, aber ich habe mich nicht getraut, irgendeine Frage zu stellen.
Genau, und da war ja irgendwie, ich hatte tatsächlich eine Frage, die mir unter den Nägeln gebrannt hat, die habe ich dann gestellt und habe dann für mich überraschend das Buch bekommen. Ich kann es aber nicht lesen, nicht. Also vielleicht ja irgendwann. Genau, auf jeden Fall ein toller Film. Ich habe ihn auch zweimal gesehen tatsächlich, weil ich genau wusste, man wird ihn nicht mehr sehen können, weil der ist jetzt ja quasi, also der ist nicht zu streamen oder so, leider. Aber ein toller Film. Mich hat er eben zu der Zeit total abgeholt, weiß ich noch. Das ist mir irgendwie, das war so ein Winter, Berliner Winter sind ja dunkel, es war so November, glaube ich. Und der Film ist, hat auch gewisse Härten irgendwie, allein weil diese drei Mädchen eben so, ja, so, die büchsen ja aus irgendwie und dann geht es auch um so eine queere Liebesgeschichte in dem Film, die nicht erwidert wird und so. Genau, das ist schon der ein sehr trauriger, ernster Film, aber kann ich sehr empfehlen auch. Danke für den Tipp. Danke fürs aufmerksam machen.
Ja, anscheinend kann man den ja aber gar nicht sehen, ne? Das ist ja schade.
Also man kann ihn schon sehen, wenn man koreanisch sprechen kann, besser als ich, dann kann man sich den bestimmt über eine koreanische Plattform angucken.
Ah, ja.
Aber zumindest ist er jetzt für die viele ZuhörerInnen sicherlich nicht so einfach anschaubar. Genau, das ist eben so, das sage ich oft im Podcast, dass diese ganzen Indie-Filme, die eigentlich wirklich die Filmszene auch ausmachen in Südkorea, dass die leider hier nicht anschaubar sind. Also ich wüsste jetzt keinen Weg. Mubi gelegentlich, aber so diese großen Streamer interessieren sich eben mehr für Genre-Stoffe, also mehr für Action und Horror. Die kommen ja immer nach Deutschland, diese Filme. Aber die Indie-Filme, die finden irgendwie keinen Markt. Und das ist schade. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ändert. Das ist auch immer so ein bisschen das Zeichen dafür, dass irgendwie diese koreanische Welle, die wird so hochgehalten, aber man merkt auch, dass immer noch ziemlich viel fehlt, nämlich eben vielleicht auch kritische Beiträge oder so, ne? Also solche Filme, wo dann eben Leute sich eher persönlicher mit sowas beschäftigen, dass die Filme eben nicht kommen. House of Hummingbird würde ich noch nennen, auch ein Indie-Film, der sich mit den 90ern auseinandersetzt und der ist auch noch nicht in Deutschland erschienen, leider.
Ah, Kannte ich gar nicht, ja. Werde ich mich mal wieder schlau machen. Und ja, genau. Aber die, und auch nicht über die, ich weiß gar nicht, ob man das über die Uni vielleicht beziehen könnte. Das weiß man nicht, ne?
Du meinst die Filme oder
Ja, dass die vielleicht so eine Art Fundus haben, dass man sich, was weiß ich, was man sich heute ausleiht. Keine VHS-Kassette, aber auch kein DVD wahrscheinlich. Jetzt mittlerweile
Nee.
Blu-ray oder es ist auch schon vorbei.
Also, ich meine, einen Film, den ich auch gerne veröffentlicht sehen würde, wäre Next Zohi. Ein Film, wo es um so Arbeitsbeziehungen geht. Auch wieder eigentlich fast ein Coming-of-Age-Film, wo es auch um eine junge Frau geht, die eben, ja, die in so einer Firma arbeitet als Telefonistin, als im Callcenter dann ausgebeutet wird und so. Diese koreanische Arbeitswelt wird da dargestellt.
Der lief auf Mubi, ne? Den habe ich auch gesehen. Ja, den.
Lief der auf Mubi oder aber nur kurz dann? Next Zohi, ne, genau. Mit
Ja, den habe ich auch
Bedu-Na
gehört.
in einer Hauptrolle, genau. Sehr guter Film und solche Filme, die haben, meine ich, kriegen die häufig keine Disc-Auswertung. In Korea gibt es eine, aber ich bin auch kein Disc-Sammler. Ich hätte gerne die Filme einfach nur irgendwo auf meinem
Einmal zum
Fernseher.
Sehen, ne? Ja, das stimmt, ja.
Genau. Naja, aber ja. Ja, schön, dass du da warst.
Ja, vielen
Ich hoffe, wir
Dank.
sprechen uns spätestens bei deinem nächsten Buch dann wieder, was ja vielleicht noch ein bisschen, was ja vielleicht noch ein bisschen dauert.
Paar Jahre.
Ja. Paar Jahre. Aber ich, ja genau, ihr werdet es dann hier erfahren, wenn ein neues Buch raus ist und besorgt euch Oh Sunny. Es ist auch ein schönes Buch, haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht betont. Das ist wirklich, ja, hat man sich Mühe gegeben beim Verlag Leikam. Sieht schön aus. Also
Dankeschön.
ist auch nicht nur rosa von außen, sondern auch die Seiten sind so. Wie nennt man das?
Ein Farbschnitt nennt man das.
Farbschnitt, genau. Ja. Mit den Medizinwellen. Sehr
Genau.
schön. Ja. Okay, dann, wenn ihr Kino Korea unterstützen möchtet, dann wisst ihr ja, wie das funktioniert. Ihr könnt mir Kommentare hinterlassen auf Apple und Spotify. Ihr könnt auch in den Filmclub eintreten. Da erfahrt ihr alle Infos in den Shownotes. Da kriegt ihr auch die Literaturtipps, die wir hier besprochen haben. Und genau, da verlinke ich auch deine Homepage. Du hast, glaube ich, eine, oder?
Nein, ich bin
Okay.
aber nur bei Instagram.
Dann verlinke ich das. Okay,
Ja,
dann ja.
vielen Dank. Danke,
Vielen
dass
Dank
ich
fürs
da sein
Zuhören.
konnte. Ja.
Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Tschüss.
Thank you. Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.